Summer of Sounds 2014. Soundspaziergang. Texte im Ohr, das Museumsquartier vor Augen.
Barbie Markovic, Phil und ich.
An der Tür der Freiraumtoilette traf ich Phil, aber er hatte sich stark verändert. Wir lachten. Er war schon fertig und ich wollte hineingehen. »Hallo, Max«, sagte er, als wäre keine Zeit vergangen, und gab mir ein Zeichen, dass er draußen auf mich warten würde. Phil und ich hatten vor 8 Jahren ein Büro im Freiraum. Mit Severin und Ivana kuratierten wir ein paar Ausstellungen, versuchten das Geld für die Büromiete aufzutreiben und beklagten uns tagtäglich darüber, dass unsere eigenen Werke aus zeitlichen und finanziellen Gründen nie drankommen würden. Phil hat im Büro gelebt. Er war ein Monster und alles an ihm war übertrieben. Wie er sich selbst einschätzte, wie er roch und wie er damals aus der Dunkelheit hervortrat. Das ist keine Metapher. Als junger Student traf ich mich mit 2 Kollegen, Severin und Ivana, um über unsere Möglichkeiten zu reden. Es war 2 Uhr in der Nacht. Unsere Universitätsräume waren immer offen. Das alte Passwort war 5267. 2 Uhr war günstig, weil Severin einen frühen Flug nach Rotterdam gebucht hatte und weil wir in der Nacht in Ruhe reden konnten. Wir waren erst dabei, im Zuge eines ausgedehnten Brainstormings festzustellen, was wir gründen wollten. Eine Galerie, eine Künstlergruppe oder eine Art Verein. In diesem Prozess hatten wir uns leider ein wenig zerstritten. Ivana war rot im Gesicht und Severin versuchte etwas zu erklären. Ich ging auf die Toilette. Auf dem Gang war es stockdunkel und die Toilette war am Ende des Korridors. Ich tastete mich an der Wand entlang. Nach ein paar Schritten stieß ich gegen ein Sofa und während ich es umgehen wollte, kam es mir vor, als hörte ich ein Geräusch wie ein leises Grunzen. Ich horchte kurz, aber dann ging unter ein Alarm los. In unserer Straße im 2. konnte man in der Nacht einiges hören. Einmal bellte ein Mann unter unserem Fenster. Mit dem Hereinbrechen der Außenwelt verschwand die Vorsicht und ich duckte mich ein wenig, um die Kanten des Sofas zu betasten. In diesem Moment ergriff mich eine Hand am Unterarm. Ich schrie und das große Wesen, dessen Umrisse ich jetzt im Dunkeln erkennen konnte, schrie zurück. Severin erzählte später immer, wie er das Licht anmachte und mein leichenblasses Gesicht sah. Neben mir auf dem Sofa saß ein verwachsener rothaariger Mann mit dem grauen Körper eines dick gewordenen Gollum, dessen blaue Augen wild funkelten. »Wenn du mir eine Zigarette gibst, zeige ich dir, wie ich aus meinem Penis einen Elefanten mache.« Dann lachte er freundlich und sagte, »sei nicht so angespannt.« Phil war kein Monster, er war ein älterer Student, der uns durch seine bloße Anwesenheit in den kommenden Monaten half, unsere Latte höher zu legen, unsere Ziele zu formulieren und ein Symposium über digitale Kultur zu veranstalten. Wir bekamen dann auch das Büro im Freiraum, wo manche von uns Texte und E-Mails schrieben, Getränkekisten stapelten und sich um Geld und organisatorisches Sorgen machten. Während Phil mit viel Fantasie fette Mikrowellen-Sandwiches kreierte, Pizza bestellte und Kebab holte. Daneben rauchte er noch 2 Packungen Zigaretten täglich und telefonierte unermüdlich mit jungen Frauen, denen er nachts unsere Arbeitsräume zeigte. Er war unersetzlich. Er strahlte eine geheimnisvolle Professionalität aus. In den Monaten der Vorbereitung wurden wir alle fett und glänzend vom Kebabfleisch, unrasierte Kettenraucher mit Alkoholproblemen, rücksichtslose Egomanen, die alte Freunde vergaßen, um mit Künstlern in der Kantine über kroatische Inseln zu plaudern. Eine Woche vor der Eröffnung kam Vitus, der künstlerische Direktor, der meist unbemerkt auf einer Leiter hoch unter der Decke hockte, von seiner Leiter herunter und äußerte seine Hoffnung, dass wir den Freiraum füllen würden. Es hieß, der Freiraum kann bis 100 Menschen verschlucken, sodass es aussieht, als wäre niemand da. Die Eröffnung war ein Riesenerfolg. Wir hatten tagelang nicht geschlafen. Ich trat auf das Podium vor ca. 300 Menschen, 400, wenn man die 100 Personen mitzählte, die vom Saal verschluckt worden waren. Aber anstatt den Ablauf zu erklären, bedankte ich mich nur und flüchtete von der Bühne, bevor ich in Tränen ausbrach. Es waren der Alkohol und die Kebabs und der Schlafentzug. Ich war sentimental. Ich verkroch mich oben im Büro und beobachtete, wie Ivana die Sache zu retten versuchte. Bruce Sterling kam nicht, aber Peter Weibel blieb nach seinem Vortrag eine ganze halbe Stunde. Dann musste er leider zu einem anderen Arbeitsplatz. Phil lief umher, umgeben von einer Rauchwolke, und verkündete, dass Station Rose bald bei uns ausstellen würden. Er sagte unter anderem zu einem blinzelnden Mädchen, das Kunstgeschichte studierte: Station Rose, du solltest sie kennenlernen. Ich saß alleine oben und freute mich über unseren Erfolg, an dem ich aus seelischen und körperlichen Gründen leider erst später teilnehmen würde. Der nächste Gast, Johannes Grenzfurtner, wollte eine gute Atmosphäre erzeugen. Er war gerade dabei, sich in die Menge zu mischen, um den ausgedruckten Text seiner neuen ironischen Arbeiterhymne zu verteilen, damit später alle zusammen singen könnten. In diesem Augenblick rannte ein 12-Jähriger mit Irokesenfrisur auf die Bühne und versetzte ihm einen Kopfstoß ins Gesicht. Aggression ist eine starke Seuche, ich spürte sie auch in mir leise aufkommen. Wir hatten alles sehr liebevoll gestaltet. Links und rechts vom Rednerpult befanden sich Ausstellungsobjekte, einige manipulierte alte Spielautomaten, der Tastatursessel, die empfindlichen Roboter. Ich sah, dass sich Ivan und Severin hinter der Bar küssten. Mir war von Anfang an klar gewesen, dass sie zusammenkommen würden. Und Phil ließ sich zum Andenken ein random Tattoo verpassen. Aber es half nichts. Die Aggression ist eine unaufhaltbare Seuche. Neben dem Kakerlakenpong prügelten sich der blonde Tom und der dunkelhaarige Peak. Zwei obdachlose Künstler. Dieser Kampf blieb an mir hängen. Severin und Ivana hatten in jener Nacht kein Auge mehr für die Außenwelt. Und Phil saß fest unter den chaotischen Nadeln des Random-Tätowierers. Er lachte hysterisch und weinte gleichzeitig. In seiner freien Hand hielt er eine Zigarette, und wenn sie abgebrannt war, nahm er sofort die nächste. Ich ging durch die Menge zum Kakerlakenpong, dort, wo unter dem Vorwand der Scherzkunst eine echte Kakerlake unter einer Glasplatte lebte, schlugen sich zwei starke Männer. Toms Knie traf Peaks Ohr, Peak griff Toms anderes Bein und dieser fiel auf den Kakerlakenpong. Die Kakerlake stellte sich tot, war aber noch intakt. Tom streckte seine Hand und würgte Peak. Peak spuckte ihm ins Gesicht und biss seine Hand. Hier wollte ich mich einmischen, aber ich sah, wie Tom über seine blutige Hand zufrieden lächelte und ließ ihn sein. Er zog Peak zum Kakerlakenpong und zerbrach das Glas mit Peaks Kopf. Die Rettung und ein alter Herr von der Security kümmerten sich um die beiden. Ich holte einen Besen und sammelte die Scherben auf. Die Kakerlake haben wir nie wieder gefunden. Thank you. Bevor ich aus der Toilette ging, schaute ich noch kurz in den Spiegel, überprüfte meine Frisur und öffnete den obersten Hemdknopf. Ich machte ihn wieder zu. Draußen in der Sonne stand Phil mit kurzen, ordentlichen Haaren, braun gebrannt, seine Finger weiß vom Nichtrauchen. Plötzlich wurde ich so eifersüchtig auf die Intensität, mit der er sein Leben absolvierte. Jetzt schien er auf gesunde Ernährung und gebügelte Anzüge zu achten. Und die Jahre des exzessiven Zigaretten- und Kebab-Konsums wurden einfach annulliert. Vielleicht war er wieder 28. »Du bist verschwunden«, sagte ich. »Nein, eigentlich nicht. Doch. Er und dieser menschenfressende Raum und die verdammte Kakerlake werden noch da sein, wenn ich längst tot bin.«
Masha Dabich, Shiny Happy People. Du wolltest Natur, den Wienerwald erkunden, aber ich habe uns hierher gebracht. Ich hatte Sehnsucht nach künstlichen Farben gehabt und Menschen, schönen Menschen, oder zumindest solchen, die sich für solche halten. Kunst sehen wollte ich auch, oder zumindest das, was sich für Kunst hält. Jedenfalls sind wir jetzt hier, weil ich die Trostlosigkeit des Krankenhauses nicht länger ertragen wollte. Den Gestank von Desinfektionsmitteln. Die Krankenschwestern mit ihrem mechanisch eingeübten Gute-Laune-Terrorismus. Na, 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 haben wir den Reis nicht aufgegessen? Hat's uns nicht geschmeckt? Die mitgebrachten Blumen, die für Aufheiterung sorgen und von der schönen Welt da draußen erzählen sollen, aber nichts anderes tun, als auf dem weißen Beistelltischchen Tag für Tag ein Stückchen mehr von ihrem Geist aufzugeben. Die Blumen können nicht weglaufen. Ich aber schon. Mit meinen dunkelblauen Adidas-Turnschuhen legte ich Schritt für Schritt immer mehr Meter zwischen mir und meiner neu gewonnenen Großcousine zurück. Oder was auch immer diese schrullige Mitfünfzigerin aus der Ukraine für mich sein soll. Mutter hat mir eingeschärft, zumindest einmal in der Woche bei der kranken Verwandten vorbeizuschauen. Am besten jeden Tag. Du hast ja keine Ahnung, wie das ist, wenn man in einem Krankenhaus liegt und die Sprache nicht versteht, fügte sie dann jedes Mal mit weinerlicher Stimme hinzu. Oh doch, ich wusste wohl, wie es sich anfühlte, krank und sprachlos zu sein. Als ich in Sofia an einer üblen Infektion erkrankt war und Sergei schließlich den Notarzt angerufen hatte und diese mich wiederum mit Verdacht auf Cholera mit Blaulicht ins Krankenhaus brachte. Nur weiß meine Mutter nichts von Sergei und meinen fieberhaften Kurztrips nach Sofia, die schließlich in einer richtigen Fieberorgie in einem schmuddeligen Krankenhaus enden sollten, sowie in der glasklaren Erkenntnis, dass es sich bei Sergei um einen Vollblutlangweiler handelte. Auch du weißt nichts von Sergei und Sofia und auch nichts von meiner mir bis dato unbekannten ukrainischen Großcousine, die jetzt im AKH auf Ebene 7C auf ihre neue Niere wartet. Du weißt nicht, dass meine Turnschuhe mich zuerst zielsicher zum Krankenhauslift geführt hatten, als der Lift aber nicht sofort kam, ein Linksmanöver hinlegten und rasch um die Ecke bogen, zur Treppe, dann die vielen Stockwerke hinunter. Turnschuhe. Sneakers. Sneak away. Sich davonschleichen. Die Flucht ergreifen.
Thank you.
Jetzt liegen meine Turnschuhe in einem angenehmen Winkel von 45 Grad auf einem schreigelben Enzi. Oder heißt es jetzt Enzo? Das Blassblaue daneben wäre mir lieber gewesen, aber das ist schon besetzt. Wie gut, dass wir hier einfach nur rumlungern und Leute beobachten können. Lauter shiny, happy people. So fällt es nicht weiter auf, dass uns die Gesprächsthemen schon gestern zu Mittag ausgegangen sind und unser Schweigen keineswegs entspannt ist, dafür aber ganz und gar verlegen. Betreten. Oder bist du tatsächlich so entspannt, wie du aussiehst? Schwer zu sagen. Dein Gesicht verrät mir nichts. Wie gut, dass du schon morgen nach Paris zurückfliegst. Wetten, in spätestens einer Woche wollen wir beide 5 wunderbare Tage miteinander in Wien verbracht haben. Wetten, du schreibst dann, wie leid es dir tut, dass wir in Wien nicht etwas mehr miteinander gesprochen haben, dass du mir viele Dinge sagen wolltest. I get closer to you, but the situation, you know, kinda weird, not sure, awkward, whatever. Vermutlich alles mit Pointen und Wortspielen gespickt, im kritischen Augenblick relativiert und entschärft. Im schriftlichen Modus bist du unschlagbar, nicht wahr, Pierre? Nur mündlich hapert es. Sex bringt uns diesbezüglich auch nicht weiter, ganz im Gegenteil. Den Kreislauf wortgewaltiger E-Mail-Euphorie, Wiedersehensvorfreude, Flughafennervosität, stockender Gespräche, hektischer Worttiraden, flüchtiger Blicke, leidenschaftliche Umarmungen, ratlose Abschiedsszenen, elektronische Nachbesprechungen und abermaliger glückverheißender Wortfluten haben wir zuerst in London, dann in Berlin und Paris absolviert und jetzt, 1,5 Jahre nach deinem Paris, ist mein Wien dran. Und wieder lassen uns unsere eigenen Worte im Stich. Wo mögen sie bloß geblieben sein? Im Cyberspace? Immerhin können wir auf unserem gelben Enzo oder Enzi unverbindlich und ungestraft schweigen. Alles lädt hier zum Schauen ein. Nichts zum Reden. Good on us, isn't it? You angry, huh? Well, yeah, kind of. Jetzt ist wenigstens klar, was zu tun ist. Sich umständlich aus der Horizontale lösen, die tobenden kleinen Biester geschickt umschiffen, sich nach einem passenden Lokal umsehen. Kunsthalle? Zu nobel. Kantine? Voll. Also dann? Corbacci. Die kunstvoll verfließte Decke im orientalischen Stil liefert doch die perfekte Kulisse für deine letzte Türkei-Reise. Hier kannst du wunderbar von den Märkten schwadronieren, haargenau aufzählen, wo es dieses oder jenes Gewürz ganz exklusiv gibt. Anekdoten zum Besten geben. Pierre, der intellektuelle Backpacker. Pierre, der selbstironische Dauertourist. Houston, we've got a story here. Mashallah. Unterwegs zum Corbacci gehen wir durch den Tunnel mit den Tonspurinstallationen. Eine männliche Stimme sagt kurze Sätze auf Englisch auf. Words are absent deeds, tönt es. Wie wahr. Hoffentlich siehst du nicht, dass ich mir ein Grinsen verkneife. Ich wage einen Blick in deine Richtung. Du grinst über das ganze Gesicht. Ach so. Es ist wegen des Plakats mit der Aufschrift »Du denkst, Abramowitsch ist ein russischer Millionär.« Du hast den Witz kapiert. »Dein Deutsch ist gut«, sage ich. »Nein, nicht. Das stimmt nicht. Mein Deutsch ist nicht gut«, sagst du und mimst den Nazi-Tonfall, hart, abgehackt und zackig. Du siehst, dass mich das zum Lachen bringt und legst nach. »Achtung! Achtung! Du denkst, Abramowitsch ist ein russischer Millionär. Ja, ja, jawohl!« Einen Augenblick lang scheint es, als sei das Eis gebrochen. Als wären wir zwei gelöste junge Menschen, die durch die Gegend schlendern und den Tag genießen. Aber der Augenblick verflüchtigt sich und die Wortlosigkeit legt sich wie ein bleierner Mantel um uns. Stattdessen krame ich aus meiner vollgestopften Handtasche meine Zigarettenschachtel heraus. My last resort, gleich nach meiner überdimensionierten Sonnenbrille. Gelbe Parisienne, die ich seit meinem letzten, alles in allem entsetzlich peinlichen Paris-Pierre-Trip unentwegt rauche. Als eine augenzwinkernde Ermahnung an mich selbst, solche Dummheiten in Zukunft zu unterlassen. Jetzt aber lasse ich mir gerade meine nie wieder Pierre Paris Parisienne Zigarette von keinem Geringeren als Paris Pierre himself anzünden. Well done, um nicht zu sagen, na servus. Ob du wohl auch das Gefühl hast, dass dein Wien-Trip überwiegend peinlich ist? In meiner nächsten Mail stelle ich dir ganz bestimmt diese Frage. Aber jetzt lass uns lieber einen Platz im Gastgarten suchen. Ich weiß jetzt schon, dass du, sobald du dein English-Menü studiert und deine Bestellung aufgegeben hast, genüsslich erzählen wirst, in welchem anatolischen Dorf es die beste Linsensuppe gibt. Ich habe mich getäuscht. Du lobst deine Linsensuppe mit vollem Mund. Best lentil soup I've ever had, actually. Mist, worüber sollen wir jetzt reden? Zum Glück macht sich gerade eine lärmende Polterabendgesellschaft im Gastgarten breit. Unter normalen Umständen ein Ärgernis. Unter Pierre-Umständen eine willkommene Abwechslung. Die schenkelklopfende, gröhlende Runde strahlt eine geballte kollektive Idiotie aus, der man sich kaum entziehen kann. Wie hypnotisiert starren wir zum Bräutigam, dessen T-Shirt eine glänzende eheliche Zukunft verheißt. Austria's next top husband. Austria's next top husband? What the fuck? Pierre, it's as in Germany's next top model, you understand? No, I don't. Like Heidi Klum's show, Germany's next top model. I see. I guess this guy is getting married tomorrow. In German, it's called Polterabend. Polter? As in Folter? Well, not exactly, but actually, yes. As in Folter. That's what they are, if you ask me. Let's get out of here. Just get the fuck out of here. Gesagt. Zahlen bitte. Nichts wie weg hier. Getan. Wer hätte gedacht, dass du dich auf dem Rückweg zur Marie-Hilfer-Straße wie ein Kind über den Fotoautomaten freuen würdest, der dir zuvor nicht aufgefallen war? Wer hätte gedacht, dass du mit diebischer Freude den Vorhang zur Seite schieben und mich mit einer theatralischen Gebärde zum Eintreten auffordern würdest? Mademoiselle, s'il vous plaît? Do you have a 2 euro coin? Yes, I do. Cheese!
Ich gebe Tomat.
Da ist er. Links von mir in der Ecke im Foyer des Tanzquartiers. Wenn du genauso unaufmerksam bist wie ich, wirst auch du ihn leicht übersehen. Jetzt weiß ich bereits, wo er steht. Ich habe ihn schon früher aufgesucht. Ich habe ihn aufgesucht, weil ich ihn dringend gebraucht habe. Weil ich begriffen habe, dass ich ihn dringend brauche. Draußen ist ein trister, grauer Nachmittag. Viel wehmütiger als sonst. An solchen Tagen hat man einen guten Grund, nichts zu tun. Sich im Zimmer einzuschließen und nur im Internet zu surfen. Dort aber stößt du auf nichts Gutes. Während der letzten Stunden lese ich nur noch Nachrichten. Schlechte Nachrichten. Überschriften wie: In Nigwisiani erlauben die orthodox-christlichen Gläubigen den Muslimen nicht zu beten. Religiöse Gegensätze in Nigwisiani. Die Situation in Nigwisiani kann eskalieren. Nigwisiani ist ein kleines Dorf in meiner Heimat, im Westen Georgiens. Den Namen habe ich noch nie gehört. Die christliche Bevölkerung des Ortes untersagt der muslimischen Bevölkerung des Ortes öffentliche Gebete. Mir wird schlecht. Dann fällt mir plötzlich der Flyer des Museumsquartiers ein, der mir vor Tagen in die Hände gefallen ist. So habe ich den Gebetomat entdeckt. Der Gebetomat ist eine Installation, eine Erfindung. Äußerlich einem Passbildautomaten ähnlich, ein kleiner spiritueller Raum, in dem man sich Gebete anhören kann. Im Gebetomat gibt es mehr als 300 Gebete in 65 Sprachen zu hören. So steht es auf dem Flyer. Rasch ziehe ich mich an und laufe los. Tanzquartier, Museumsquartier. Das ist nicht weit weg von meinem Writer Studio. Da ist er. Er steht links von mir in der Ecke. Als ich ihn erblicke, muss ich eher an einen sowjetischen Trickfilm aus meiner Kindheit denken, als an einen Passbildautomaten. Aus einem ganz ähnlichen Automaten holt sich in dem sowjetischen Trickfilm ein Wolf ein Glas Limonade, ehe er dem Hasen nachjagt. Der Gebetomat ist mit einem dicken Wollvorhang verhängt. Für eine friedliche, ungestörte Atmosphäre, denke ich. Ich schiebe den Vorhang zur Seite, setze mich auf den kleinen Stuhl und starre den Bildschirm vor mir an. Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Islam, Judaismus, weiter. Ich verweile kurz beim Christentum, dazu verleitet mich meine Eigenidentifikation, dann aber ändere ich meine Meinung und drücke zunächst auf weiter, danach auf weitere Religionen. Ich folge meiner Intuition und drücke auf Parsen Gujarat. Keine Ahnung, was für ein Gebet das ist, in welcher Sprache, aus welchem Land. Aber es ist ein Gebet, das sofort beruhigt. Man wird friedlich, ein wenig glücklich. Für mehr Seelenruhe, für mehr Glückseligkeit. Man kann dabei die Augen schließen. In der Nacht träume ich von einem Ort. Ich erkenne ihn nicht, weiß aber, dass es Nigwisiani ist. Ich stehe am Straßenrand unter einem großen grünen Baum. Im Traum bin ich ein Gebetomat.
Eva Schörkuber, Grenzgang.
An Ihnen liegt es, wie weit Sie kommen werden, hier auf diesem Weg, auf diesem Gang, der Sie dorthin führen wird, wo Sie noch nicht gewesen sind. Oder doch? Vielleicht sind Sie früher schon einmal dort gewesen. Wer weiß das schon? Was Sie sich damals wohl davon versprochen haben werden, von diesem Gang? Die vielen, vielen Schritte durchs Gelände, durchs Unwegsame. Oder sehen Sie hier den Weg, den einen, den einzig gangbaren? Um einen kleinen Schritt im Leben, sofern es nicht auf der Strecke bleibt, das Leben, vorwärts zu kommen, den kleinen, den entscheidenden Schritt, lebensentscheidend vielleicht. Notiz hat damals keiner von Ihnen genommen, abgesehen von mir aber ich, sonst würden Sie sich heute nicht wieder auf den Weg gemacht haben, den Weg, den sie sich gerade bahnen, mit dem sie sich fortsetzen, fort von dem Stern, der in ihrem Rücken leuchtet, der ihnen heimleuchtet, doch dorthin in diese Heimat, die ihnen in den Pass gedrückt, die ihnen vielleicht auch schon aufs Auge oder in den Mund oder in den Magen gedrückt worden ist, wollen sie nicht zurück. Zurück gibt es nicht für sie. Die Schuhe. Achten Sie auf Ihre Schuhe. Sie werden sie noch brauchen, wenn Sie Ihren Weg auch dieses Mal fortsetzen, wenn Sie sich fortsetzen wollen. An dieser Stelle haben Sie festen Boden unter den Füßen. Sie können ruhig etwas schneller gehen. Zu Ihrer Rechten die Mauer, zu Ihrer Linken der Grasgürtel und in der Ferne ragt die Heringasse in die Höhe. Halten Sie sich nicht zu lange auf. Verhalten Sie sich unauffällig. Es kann Sie einiges kosten, hier aufzufallen, hier so nahe an der Mauer und hinter dem breiten Rücken der Kaiserin.
Maria Theresia, die da so gewichtig thront.
Die Schuhe. Haben Sie gut aufgepasst auf Sie, die Schuhe? Ja. Ein schönes Stück weit sind Sie gekommen, so den Mauern entlang, diesen prächtigen Mauern entlang, die ein großes Gebiet... Einschließen, eingrenzen, begrenzen. Diese Schuhe, Sie werden sie noch brauchen, wenn Sie über die Grenze gehen, wenn Sie sie überschreiten, diese Grenze, die mit Ihren Schritten, Ihrem Überschreiten aufwacht, sich gegen Sie in Stellung bringt, um Sie, ja, Sie, zu stellen. Die Grenze braucht Sie, müssen Sie wissen. Ihrer, nein, nicht Ihrer, Existenzberechtigung willen. Und die Außengrenze?
Frontière extérieure. Frontex. Frontex.
Vor allem, die benötigt sie, um sich an der Grenze ihres Seins, ja, dieses Mal auch ihres Seins, ins Leben und sie eventuell aus dem Leben zu rufen. Sich in ihnen, die sie ausschließt, wiederzufinden. Vor der Mauer, vor ihnen, jetzt und nicht ganz gerade ein Stein. Ein Grenzstein, der schon einmal versetzt worden ist. Abgetragen auf Bescheid.
Abtragungsbescheid, Abtragungsbescheid.
Neben der Oper ist er gestanden. Ungenehmigter, ungenehmerweise. Der Stein, der Gedenkstein, der immer wieder den gewaltsamen Tod eines Menschen,
diesen bedauerlichen Fall,
eines per Bescheid abzuschiebenden Menschen,
Abschiebungsbescheid, Abschiebungsbescheid,
in Erinnerung ruft. Nun steht er hier, dieser Stein, dieser Gedenkstein, an der Grenze zwischen 6. und 7. Bezirk, an der Außengrenze des Museumsquartiers. Hier steht er nun und ragt vor ihren Augen in die Luft. In einem Luftraum ist er erstickt. Markus Umofuma.
Deportation by air. Deportation by air.
Mit Klebeband.
Klebebänder zum Fesseln der Schubhäftlinge werden aus Eigeninitiative verwendet. Die Klebebänder stellen grundsätzlich eine Art Kanzleibefehl dar, dessen Ankauf und Verbrauch statistisch nicht erfasst werden.
An jenem Tag der Arbeit, an welchem die Beamten ihren Dienst mit viel Eigeninitiative und also sehr viel Klebeband versehen haben.
Was soll der Vorwurf? Innenminister Karl Schlögl muss wissen, was seine 34.000 Beamten tun. Was soll dieser Vorwurf? Das, was Sie damit fordern, ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Karl Schlögl weiß, welche Sicherheitspolitik er macht. Und diese Sicherheitspolitik wird von der österreichischen Bevölkerung verstanden.
Sie verstehen schon. Die Schuhe. Ich sagte es ja schon. Achten Sie auf die Schuhe. Hier, innerhalb der Außengrenzen.
Frontex, Frontex.
In den Ländern der Bescheide, der Abtragungs- und Abschiebungsbescheide sind die Barrikaden, die vor ihren Füßen auf ihren Wegen errichtet werden, hauptsächlich aus Papier und rauben ihnen vor allem Zeit, Lebenszeit und Kraft. Das Gesicht können sie dabei verlieren, immer wieder, manchmal auch einen Zahn oder einen Knochen, ja und manchmal auch das Leben.
Hohes Haus, um das Bild der österreichischen Exekutive zurechtzurücken. Es hat in den letzten 3 Jahren bis zum 1. Mai 1999 mehr als 50.000 Abschiebungen gegeben. Eine davon hat tragisch geendet. Es steht 1 zu 50.000. Wir sollten der Exekutive für dieses Vorgehen einen Dank sagen.
Werden Sie lieber nicht zum Fall, zu dem einen oder dem anderen einen. Gehen Sie lieber nicht ins Sicherheitsnetz. Hüten Sie sich vor den Operationen.
Operation Spring, Operation Spring.
Den Einsätzen, den Gestiefelten, die Schuhe. So weit sind Sie gekommen, mit Ihnen, Ihren Schuhen. Wenn Sie jetzt weitergehen, durch die Mauer hindurch, sich zwischen diesen prächtigen Mauern wiederfinden, dann vergessen Sie nicht diesen Gang, diesen Grenzgang, diese Passage, die viele, so viele schon vor Ihnen durchquert, durchwandert sind. Sehen Sie, was vor Ihnen liegt? Ein Weg, ein gangbarer, eine Schneise durch den Dschungel, ein Platz, Platz für Sie? Wissen Sie, manchmal wünsche ich mir, die Fäden, die ich verzeichne, wie sie zusammenlaufen, wie sie auseinanderlaufen, wie sie abreißen und anknüpfen, diese Fäden verflechten zu können zu einem Faden, einem Leitfaden, zu einem Strang, einem Erzählstrang, zu einem Tau, an das Sie sich halten, an dem Sie sich festhalten können auf Ihrem Weg entlang der Mauern, der Festungsmauern, auf Ihren Grenzgängen. Aber ich,
Chin-Auge, Kamera-Auge,
ich folge Ihnen nur, ich zeichne auf, Sie und Ihre Bewegungen. Ich flüstere Ihnen etwas zu und Sie, Sie hören auf mich. Einmal mehr, einmal weniger.
Metka Zeichen. Love Corridor.
Love Corridor.
Love.
Die Heldin unserer Geschichte war bekannt dafür, ihre bürgerlichen Funktionen immer völlig normal ausgefüllt zu haben. Nur ein kleines Detail ihres Lebens schien auf eine nervöse Störung hinzudeuten. Ihre ungeheure Abhängigkeit vom Museumsquartier als einziges Jogginggelände mit perfide verzweigten Strecken glich in der Manie, mit der sie sich hier hingab, einem krankhaften Liebeswahn. Sie hatte über Jahre hinweg versucht, in der Nähe des Museumsquartiers zu leben, was dazu führte, dass sie ihre überteuerten Wohnungen häufig wechseln und unter menschenunwürdigen Umständen leben musste. Später gab sie auf und entschied, stattdessen ihr Zimmer dem Museumsquartier ähnlich zu gestalten, wenn sie schon nicht in seiner Nähe wohnen konnte. Zunehmend versuchte sie auch selbst, dem Museumsquartier ähnlicher zu werden. Körperlich stachen an ihr die betongrauen Schlüsselbeine, die zunehmend eckiger werdenden Wangenknochen und die langen, dünnen Finger mit ihren Nägeln hervor, die mit jedem Lauf durch das Gelände noch mehr die Farbe der schmutzig-gelben Außenfassade des Hauptgebäudes annahmen. Ihre Sehnsucht nach dem Museumsquartier basierte vor allem darauf, dass es darin, egal welchen Weg sie einschlug, keine zwangsläufigen Sackgassen gab. Im Museumsquartier muss ich, erklärte sie ihren meist männlichen Zuhörern, nie Halt machen und den gleichen Weg zurücklaufen, den ich gekommen bin, was die größtmögliche Niederlage beim Joggen darstellt. Stattdessen kann ich, fuhr sie fort, in 5 bis 8 Ecken das Areal durchschneiden, immer schneller werdend, und um mich herum flaniert und trinkt es sich. Es plaudert sich entspannt, denunziert sich gegenseitig, zuckert den Kaffee oder kippt sich in Dosen verpacktes Bier in den weit offenen Mund. Es sitzt sich herum wie im Tiergarten, sich gegenseitig begaffend, während ich diese ganze Trägheit durchsteche. Keuchend. Dieses Hoheitsgefühl hat ihre Abhängigkeit über die Jahre hinweg radikal gesteigert. Man kannte sie ja. Schließlich gab es nicht viele, die im Museumsquartier joggten. Eigentlich niemanden. Und so wusste man immer, wenn der eine hektisch ihre Beine vor sich hinwerfend vorbeilief, dass es sie sein musste. Wie jede gute Joggerin hatte sie einen Geheimtipp unter den 32 für sie möglichen Strecken, den sie jeden Preis zu geben bereit war, der nur danach fragte. Den Love Corridor. Er war öffentlich begehbar und zum Joggen ungeeignet, weil er Geschwindigkeit abbremste, anstatt sie zu beschleunigen. Er führte vom Leopold-Museum zum Mumok, aber nicht vorne vorbei, allen Blicken in der Haupthalle ausgestellt, wenn du vom Leopold zum Mumok rennst, sondern hinten herum, unsichtbar für die Museumsquartiermasse. Und auch nicht unten entlang, wo die Arbeiter beim Auf- und Abbau mit ihren handfaulen Stapelgeräten und ihren Bierflaschen stehen und wo die Putzfrau nach getaner Arbeit neben ihren kleinen Wagen voll Wasch-, Polier- und Fettentfernungsmittel ihren Schnaps leeren, sondern oben drüber, die Treppen beim Leopold nach oben hin vorbei. Sie war noch nie um Leopold gewesen, weder im Museum noch im Café, weil das einer Jogging-Niederlage gleichen würde. Das Leopold ist eine der möglichen Sackgassen im Museumsquartier, die es zu vermeiden gilt. Also lieber dran vorbei, hoch zum Love Corridor. Unsere Heldin war gut darüber informiert, wie es städteplanerisch zu diesem ursprünglich geheim gehaltenen Korridor gekommen war. Als das Museumsquartier erbaut wurde, war allen klar, dass die Menschenmasse, die hier einkehren sollte, schwer zu kontrollieren sein würde. Dementsprechend wurde das Areal so geplant, dass man die Menschen darin von vielen Punkten aus im Blick behalten konnte, nicht nur von den Bildschirmen der Sicherheitszentrale aus. Die Hallen, Gebäude, Passagen und potenziellen Sitzplätze mussten so liegen, dass sich möglichst viele Besucher automatisch allen Besucherinnen ausstellten und umgekehrt, so dass nicht klar wurde, wer in diesem Tiergarten wen begaffte. Dieses System der Selbstkontrolle durch die Masse erwies sich, wie man heute weiß, als sehr funktional. Um jedoch in Notfällen rasch und ungesehen vom Leopold-Museum zum Mumok oder auch zum Architekturzentrum zu gelangen, wurden zwei zu Baubeginn geheime Verbindungsgänge angelegt. Einer ebenerdig, der heute von der Arbeiterklasse, den rumänischen Aufbauern, den niederösterreichischen Technikern, den jugoslawischen Putzfrauen oder der Wiener Müllabfuhr genutzt wird. Und ein zweiter als Überführung für die Aristokratie des Museumsquartiers, sprich die noch nicht toten Kunstschaffenden, die Kreativmodels oder DJ-Manager. Dieser obere Verbindungsgang wurde jahrelang geheim gehalten, aber schließlich einigte man sich auf eine No-Tolerance-Policy gegenüber Geheimwegen in zentralen Bezirken. Und so eroberte sich die Öffentlichkeit langsam den Zugang zum Love Corridor, den im Übrigen niemand so nannte, nur unsere Heldin. Warum jetzt aber Love Corridor? Das war eine andere Geschichte. Die erzählte sie nur, wenn einer wirklich schon nah dran war, sie rumzukriegen und sie ihn endgültig in die Flucht schlagen wollte, damit sie am nächsten Morgen früh aufstehen konnte, um noch im Museumsquartier joggen zu gehen. Vor der Arbeit. Sie lief, wenn sie joggte, und das tat sie oft. So begann ihre Erzählung. Immer zumindest ein- bis zweimal durch diesen ziegelroten Korridor. Jetzt, wenn du mindestens zweimal am Tag den Love-Korridor abbrennst, kriegst du allerhand mit, zischelte sie ihrem Zuhörer ins Ohr. Besonders, wenn du abends läufst oder gar nachts, wo das ganze Museumsquartiergelände ja nie zusperrt. Wie auch, es hat ja keine Türen. Besonders spät nachts spielten sich herrliche Szenen ab. Bei der ersten Runde sah sie zum Beispiel viel Haut, Mondausgebleichte. Und bei der zweiten Runde, wenn sie eine halbe Stunde später wieder vorbeilief, sah sie nichts mehr außer Kondomhüllen am Gang. Oder, wenn sie Glück hatte, sogar die benutzten Kondome selbst, die sie dann aufsammelte, rasch und spurlos weiterzischend. Im Mondlicht glänzten die Kondome und ihre Hüllen kräftig vor sich hin. Schillerndes Plastikgeschrei. Und ihr vom Joggen bereits rascherer Atem wurde noch keuchender. Vom Schimmern blieb in ihrem Zimmer nichts übrig. Wenn sie die Museumsquartierkondome oder nur ihre leeren Hüllen zu den anderen in die Reagenzgläser steckte, büßten die ihre Leuchtkraft zwar sofort ein, aber sie wusste, dass sie wieder ein Stück Museumsquartier bei sich im Zimmer in Sicherheit gebracht hatte, wo es nur ihr gehörte. Der silberne Klang von Kondomen oder ihren Hüllen, die ins Reagenzglas fallen, bestechend heim. Damit war ihre nervenaufreibende Sehnsucht nach diesem Ort für eine Nacht lang befriedigt und am nächsten Tag konnte sie noch stundenlang davon zehren, mit granitgrauen Beinen, die nach jedem geglückten Nachtspaziergang von neuen erweiterten Venen durchzogen waren. Ziegelrot leuchtenden Blutäderchen, die wirkten, als wollten sie ihre trockene, gespannte Haut durchstoßen. Neben dieser nervösen Störung, dieser Hysterie, füllte sie jedoch ihre bürgerlichen und auch ihre weiblichen Funktionen völlig normal aus. Und zwar, das musste man betonen, ohne dass man sie disziplinarisch an ihre Pflichten erinnern musste, nach einem ernsten Plan, der Logik und Moral folgte, ganz in der präzise vorberechneten Geschwindigkeit ihres langsamen Alltagsschrittes, welchen ihr Museumsquartier nie kennenlernen sollte.